Lukas 19, Vers 11. Das Gleichnis von den anvertrauten Pfunden. Als sie aber dies hörten, da fuhr er fort und er sagte ein Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war. Und sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Er sprach nun: Ein Edelmann, der zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Und er rief 10 seiner Knechte, gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen: Handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten ihm eine Gesellschaft nach und ließen sagen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es geschah, als er wiederkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, da ließ er die Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, vor sich rufen, um zu erfahren, was jeder erhandelt habe. Da kam der Erste, und er sprach: Herr, dein Pfund hat 10 Pfund dazu gewonnen. Und er sprach zu ihm: Recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Und der Zweite kam, und er sprach: Herr, dein Pfund hat 5 Pfund erworben. Er aber sprach auch zu diesem: So sollst auch du über 5 Städte gesetzt sein. Und ein anderer kam und sprach: Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich im Schweißtuch aufbewahrt habe. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Ja, du nimmst, was du nicht eingelegt, und erntest, was du nicht gesät hast. Da sprach er zu ihm: Nach dem Wort deines Mundes will ich dich richten, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich nehme, was ich nicht eingelegt, und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du denn mein Geld nicht auf die Bank angelegt, so dass ich es bei meiner Ankunft mit Zinsen hätte einziehen können? Und zu den Umstehenden sprach er: Nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der die 10 Pfund hatte. Da sagten sie zu ihm: Herr, er hat doch schon 10 Pfunde. Denn ich sag euch: Wer hat, dem wird gegeben, von dem aber, der nicht hat, von ihm wird auch das genommen werden, was er hat. Doch jene, meine Feinde, die nicht wollten, dass ich König über sie werde, bring sie her und erschlag sie vor mir. Eine harte Geschichte von Jesus. Ist natürlich klar, dass das auf uns bezogen ist. Ne? Dass er ist der König ist, wir sind die Knechte sind. Er ist unser Herr, der uns was anvertraut hat, und zwar uns allen das Gleiche. Ne? Diese Zeit hier zu nehmen und zu investieren für die Menschen um uns herum. Wir sind ja schon gesegnet, so wie die Knechte hier. Ich meine, die haben ein Zuhause dort, die verdienen ihr Geld dort, die haben ihre Familien dort, die sind sicher und beschützt und haben eine Aufgabe, Arbeit, für alles ist gesorgt. Und so ist es mit uns auch. Wir sind zu Jesus gekommen und unser Leben ihm gegeben und haben gesagt: Mit dir möchte ich mein Leben lang leben, unter deinem Haus, unter deinem Dach. So, dir möchte ich dienen, weil du bist gerecht und gnädig und gut. Du bist der mich hier rettet, vor dieser Einsamkeit. Er ist der uns zu Hause gegeben hat. Und das ist das, was wir alle so lieben. Und diese Nachricht: Gott ist jetzt mit uns und wir gehören zu ihm. Wir sind gerettete und gesegnete Menschen. Er ist der als König wiederkam und uns an einen Ort bringt, wo er alleine herrscht. Mit seiner Gerechtigkeit und mit seiner Treue und mit seiner Liebe für sein Volk. Er ist ein König, der Hirtenaugen hat, ein Vaterauge hat, auf die zu ihm gehören. Der nicht nur herrscht und nicht nur bestimmt und nicht nur regelt, sondern der guckt, so wie Jesus, als er in Jerusalem reinkommt, auf dem Weg zum Kreuz und anfängt zu weinen. weil das Volk ansieht und sagt, O Jerusalem, hättest du mich doch nur angenommen. Ich bin hier, um dich zu retten, um dir Buße zu geben, und du verleugnest mich. Und ignorierst mich, und du lehnst mich ab als dein Retter und König, als dein Hirte, als dein Vater. Für Gott ist es, und das kannst du immer wieder sehen, für Gott ist es emotional. Und er hat ein emotionales Sein auch, eine Seele. Für ihn ist es emotional hart, wenn ein Mensch nicht gerettet ist und zu ihm kommt. Der Vater will, dass niemand verloren geht. Aber der Vater, unser Gott, ist auch emotional auf seinem Thron jetzt für die gerettet sind. Das kannst du in Jesaja lesen, so wo er auf seinem Thron sitzt und weint, weil sein Volk nicht nach ihm fragt, weil sein Volk nicht ihn sucht, weil sein Volk das Vertrauen in Dinge dieser Welt und im Menschen setzt, aber nicht in ihn. Und das ist für mich immer ein krasses Bild gewesen, was sich eingebrannt hat. Ein Gott, der so allmächtig ist und so allwissend und der ja meinen Ein- und Ausgang kennt und deinen auch, schon bevor wir da waren. Und trotzdem sitzt er da und weint. So wie Jesus, der auf dem Weg ist, seinen Freund wieder zu erwecken vom Tod. Aber Jesus weinte. Der kürzeste Bibelvers in der Bibel. Es schmerzt Gott, wenn wir nicht bei ihm sind. Weil er uns liebt. Nicht nur mit Agape, auch mit Filio und auch mit der anderen Liebe, die ich vergessen habe jetzt. Dieser emotionalen Aros? Eros, danke. Und das ist ein Gott, in den ich mich verliebt habe, und zwar auch mit allen drei Formen. Ich bin ihm nicht scheißegal. Sondern er ist barmherzig mit mir. Er ist mitfühlend, heißt das. Und das ist der Punkt, wo ich halt sage, ich möchte nicht dieser Knecht sein, dieser Letzte. Ja. Und so schön das Evangelium ist und die Liebe und die Gnade Gottes und die Barmherzigkeit, es gibt aber noch eine andere Seite und die darf man nicht vergessen. Es ist eine Seite, die leise wird in der großen Christenheit. Dass wir auch Knechte sind. Und dass er ein Chef ist. Dass wir uns verkauft haben. Alle Rechte, die wir hatten. Wir haben uns verkauft am Kreuz. Und haben dafür ein neues Leben bekommen. Und so heißt es nicht mehr mein Wille, sondern dein Wille. Und das ist eine Sache, die man nicht vergessen darf. Eine Sache, die absolut wichtig ist, weil, ja, du mit Jesus laufen kannst und seinen Namen rufen kannst und tun kannst, was du willst, aber wenn du dein Leben für dich verschwendest, es auch für dich heißen kann, du bist nicht würdig befunden, dem allen zu entfliehen. Das ist eine Sache, die macht mir Angst. Aber diese Angst ist nützlich und gut, weil diese Angst mich dazu bringt, nicht müde zu werden oder schwach und blind. Nicht egoistisch zu sein und mein Leben zu vergeuden für Spaß und mich, sondern weil sie mich dazu zwingt, zu realisieren, dass ich wach sein muss in dieser Welt. Dass der Moment jetzt da ist, wie der Moment in Golgatha, wo die Jünger wach bleiben sollten und mitbeten sollten, kämpfen im Geist. Nicht physisch, mit guten Werken oder irgendwas oder mit Geld oder sonst was, sondern sie sollten beten. Fürbitte tun für Christus. Der da ist gerade und leidet in tiefsten Schmerzen und in Angst, weil er sein Leben lassen wird und als Sünder sterben wird. Gott los, Gott entfernt. Und ich finde das schön, jeder hat hier das Gleiche bekommen. Es gibt ein Amtsgleichnis, wo einer 10 Talente bekommt, und der andere 5 und der andere 1. Ne? Und ich denke, das ist unser Wirkungskreis. Jeder von uns hat den. Das heißt, ich brauche nicht dich angucken und muss denken, ich muss jetzt so sein wie du und genauso viel wirken. Weil das stimmt nicht. Ne? Ich bin schon zufrieden, selbst wenn ich der bin, selbst wenn ich nur der bin, da bin ich nicht mehr zufrieden, aber selbst wenn ich der bin, der nur ein Talent hat, und ich möchte gerne mehr Talente haben, einen größeren Wirkungskreis, Jesus erleben, so, und Menschen verändern und Segen sein und dieser Ungerechtigkeit und Dunkelheit entgegenwirken als Salz und als Licht. So, aber sagen wir mal, Gott kennt halt mein Herz so und mein Wirken und Tun, meine Kraft so und mein Ego, und er sagt halt, nee, Schätzchen, ein Talent ist genug. Ne, mehr kann ich nicht von dir verlangen, wirklich. Und mit mehr kannst du auch nicht umgehen, weil du zu stolz bist oder was auch immer. Aber ich möchte nicht der sein, der das Talent dann versteckt. Der seine Zeit hier nicht investiert. Und dann bin ich lieber das eine Talent und ein kleines Licht in dieser Welt, aber ich bin wenigstens ein Licht und verändere was. Das ist eine Sache, wo Jesus hier anspricht, die komplett real ist. Kind, es geht nicht darum, dass du mein Knecht bist und dass du bei mir zu Hause wohnst und bei mir isst und dass du dich an meine Hausregeln hältst, und mich entsprichst in deinem Alltag, sondern deine Pflicht ist es, das zu nehmen, was ich dir gebe, und das einzusetzen für die anderen. Dass du vermehrst und Früchte bringst. Und da bin ich halt an dem Punkt immer wieder, wie wir alle wahrscheinlich so, wo ich halt denke, oh, was soll ich denn jetzt einsetzen? So gerade. Wie kann ich denn investieren mit meiner Zeit oder meiner Person oder mit meinem Geld oder mit meinem Gebeten oder was auch immer so. Und ich weiß es manchmal nicht, weil dieser Alltag einfach so langweilig ist manchmal oder so weltlich, oder da ist einfach keine offene Tür und nichts. Oder mein Herz ist einfach so dicht wieder und so, mein Gewissen so hart, und bin gefangen in meinem Vergnügungswahn, wo ich mich halt nur um mich selber drehe, dass überhaupt kein Raum ist für andere und auch kein Raum ist für Gott. Kein Wille überhaupt da ist und keine Erkenntnis, dass ich Salz sein soll und reden muss, dass ich Licht sein soll und leuchten soll. Und da bin ich dankbar, denn mein Gott liebt mich. Deswegen züchtigt er mich. Deswegen kommt sein Geist und gibt mir ein schlechtes Gewissen. Kommt sein Geist und redet zu mir und macht meine Augen wieder auf, dass ich wach werde. Dass ich merke, hey, ich sitze ja die ganze Zeit so und tu nichts. Und ich merke, wie müde mich das eigentlich macht und wie schwach und unglücklich und unzufrieden. Wo ich da sitze und beschämt bin von mir selbst. Das ist seine Liebe. Weil er nicht will, dass wir verrotten, sondern er will, dass wir glückselig sind in allen Bereichen. Dass unsere Seele glücklich ist. Und dass andere Seelen glücklich sind, weil wir da sind. Ich will das nicht vergessen, und ich bin dankbar, wenn er mich demütigt und mich erinnert. Weil das der Punkt ist, wo ich dann selber entscheide. Okay, dann stehe ich jetzt auf und ich laufe nach vorn. Ich weiß zwar nicht, wohin ich laufe, ich weiß nicht, wie ich laufen soll und wie ich meinen Blick nach oben krieg, weil mein Kopf wieder so schwer ist, aber ich stehe jetzt auf und ich akzeptiere das nicht mehr. Ich tue jetzt einen Glaubensschritt, einen Vertrauensschritt, dass er mich dann zieht und lenkt und mir die Kraft gibt oder das Herz oder die Gedanken. Dass er die Türen einfach aufmacht und ich bin mittendrin und ja. Und das ist da, wo die Knechte sich unterscheiden. Der, der alles verliert, auch sein Leben. Und der empfängt und das Leben genießt, das kommt. Die, die sitzen, bleiben, obwohl sie erkennen, kriegen keine Frucht und haben kein Leben. Vergessen, wer Gott ist. Und du kannst wieder vergessen, egal wie stark und wie weit du mit Gott gegangen bist und wie gut du Gott erkannt hast, wie viel krasse Glaubenskriege du schon geführt hast und Siege gesehen hast, du kannst Gott wieder vergessen. So wie ich meine Frau manchmal mit Herzchenaugen ansehe und manchmal gar nicht. Weil ich vergesse, wie schön sie ist und wie gut sie für mich ist. Und das ist auch ein Hin und Her, diese Liebe. Ich schaff's nicht, beständig da drin zu sein. Ich schaff's auch nicht, beständig euch zu lieben. So gab Momente, da habe ich euch Ja, nicht gehasst, aber ihr wart mir einfach egal. Ich habe nicht für euch gebetet. So, in manchen Bereichen, in manchen Punkten war ich sauer auf den einen oder anderen, weil er mich verletzt hat. So, und ich hätte am liebsten mal geschlagen oder so, ne? Und in anderen Bereichen, da sitze ich wieder mit Herzchenaugen da und denke, was für ein cooler Mensch. Was für eine Erbauung und was für ein Trost, was für ein Segen und Geschenk, dass ich eine Zeit mit demjenigen verbringen darf und kennenlernen darf. Ne? Unsere Liebe ist nie beständig und das erwartet Christus auch nicht. Weißt du, und keiner von uns hat mehr zu tragen als der andere. Wir haben alle das gleiche Gewicht bekommen. So ein, aber das ist eben der Punkt, was das Einzigste, und das durfte ich im letzten Jahr halt so krass praktisch erleben und erfahren und lernen und sehen. Du, das Einzigste, was mich irgendwie dazu bringt, voranzugehen, das seid ihr. Und die anderen Brüder und Schwestern, mit denen ich Kontakt habe, außerhalb der Gemeinde hier. So, das sind, da ist nicht jeder Knecht für sich selber, sondern die können auch zusammen. So, und wir werden zwar jeder einzeln gerichtet, und ja, auch wir gehen durch ein Gericht, durchs Feuer, und müssen uns verantworten für das, was wir gesagt haben oder was wir nicht gesagt haben, was wir getan haben oder nicht getan haben, was wir gemacht haben in unserer Zeit hier. Aber es gibt diesen einen Weg, und dieser eine Weg, um Frucht zu kriegen, und ich will Frucht kriegen. Und ja, ich bin da egoistisch, ich will hundertfach haben, wenn ich es haben kann. Bin auch schon froh, wenn es 30-fach ist oder wenigstens doppelt so viel. So. Aber ich möchte Frucht haben, und zwar die gute Frucht. Ich möchte aussehen und mir die Scheißarbeit machen, in Herzen rumzuförstern und Steine rauszuholen, was total verweltlicht und total leer ist. Und ich habe schon viele Menschen zu Jesus geführt im Laufe meiner Zeit mit ihm und gejüngert. Und es ist manchmal eine harte Arbeit. So ein, und es tut manchmal echt dolle weh. Aber du machst es und du bereitest das Feld vor und dann siehst du aus. Und dann siehst du oft jahrelang, manchmal bei manchen überhaupt gar nichts. So, du sitzt da und du kannst dazugucken, so ein, je mehr ich beobachte, was verändert sich und ist es Christus da und wie wirkt er, so ein, desto länger kommst du mir vor und desto ungeduldiger bin ich. Ja. Es ist besser, dann mal Abstand zu nehmen und dann eine Woche später drauf zu gucken, aber diese Pflanze wächst. Wenn das Herz Jesus liebt. Und Gott begießt mit seinem Geist. Und er begießt auch durch deinen Geist, denn du bist ein Brunnen mit überströmendem lebendigem Wasser. Du bist Jesus sein Nachfolger. Du bist anstelle von ihm jetzt hier als sichtbarer Mensch, als fühlender Mensch, als verstehender Mensch, der trotzdem voll im Heiligen Geist mit Gott ist. So ein, und da, wo 2 oder 3 sich versammeln, da redet Jesus. Und deswegen, Jesus hörst du in der Gemeinschaft. Wenn ich für mich alleine bin, habe ich mal einen guten Moment, wo Gott gnädig ist und ich lese Bibel und ich verstehe was und ich ziehe für mich was raus. Aber oft ist es so, dass ich Bibel lese und denke so, ja gut, denke ich dann später drüber nach. Dann, so ein, oder ich sehne mich nach Gemeinschaft mit ihm und ich gehe ins Gebet, so, aber ich merke, dass da einfach immer nur das Gleiche kommt oder gar nichts. Oder ich mich zwinge, irgendwas zu reden, aber da ist keine Kraft dahinter und keine Wahrheit. Aber kaum bist du mit jemand anderem zusammen und du beschließt, Christus laut zu machen, indem man zusammen betet, indem man zusammen redet, aber nicht nur alltäglichen Kram und Vergnügungszeug, sondern indem man beschließt, nee, ich möchte über meinen Glauben reden. Ich möchte über das reden jetzt und das laut machen, was mich beschäftigt. Ich rede jetzt über meine Ängste, meine Zweifel. Über das, was mich beschäftigt und wo ich mir nicht klar bin. So ein, und ich frage und will wissen, was der andere denkt. So ein, in dem Moment, wo der andere redet, auch wenn es natürlich wirkt, redet Jesus, wenn Jesus drinnen wohnt. Ist klar. So ein, es ist so wichtig, und diese Talente einzusetzen ist so vielfältig. So wie ich es letzte Mal gesagt habe, so ein, in den vergangenen Jahren hier in Görlitz hatte ich echt viele Tiefpunkte. So ein, wo ich wirklich nur zerbrochen war. wo ich keine Hoffnung mehr hatte und abhauen wollte, sondern wo ich einfach nur nicht mehr kämpfen konnte, weil ich zu lange gekämpft habe, wo ich zerbrochen war, mich allein gefühlt habe, auch wenn ich nie allein war, aber irgendwie war ich allein, weil ich niemanden um mich hatte, der mich hätte stützen können in dem Bereich. Weißt du, und trotzdem habe ich eins gelernt, in den Momenten, wo ich merke, ich brauche Trost und ich oder ich brauche eine Ermutigung oder ich brauche eine Ermahnung oder ich brauche einfach irgendwas, was mich wieder hochhebt. Ich brauche Hilfe. Da bin ich zu jemandem gegangen, der Hilfe gebraucht hat. Und ich habe angefangen zu trösten. Oder zu ermutigen. Oder zu ermahnen, obwohl ich selber so kaputt war und eigentlich für mich selber dafür keine Kraft hatte. Aber sobald ich bei jemand anderem sitze und ihn segnen will, kommt der Segen und ich höre die Ermutigung, die ich demjenigen gerade gebe. Und ich selber werde dadurch so ermutigt. Ich habe das gemerkt, in Leipzig war ich Evangelist, von Geburt an, also Jesus. Ich war immer der sich zurückgezogen hat in die letzte Ecke, mit niemandem geredet hat, jemand nicht in die Augen gucken konnte, der selber keine Meinung über sich hatte, weil er nur gefallen wollte. Und Gott gibt mir eine Aufgabe, wie er gesagt hat, und ich kann nicht anders, obwohl ich Angst habe und nicht will und mir fast in die Hose mache, muss ich rausgehen, mit fremden Leuten reden, die anquatschen. Hey, kennst du den Jesus? Schon mal von der Bibel gehört? Weißt du, was drin steht? Hey, weißt du, dass du einen Schöpfer hast? Ich quatsch die einfach so an, obwohl mir gerade innerlich alles am Zerbrechen ist, und dann fange ich an, über ihn zu reden. Und ich merke, und das kennt ihr alle, oder? Wenn ihr mal mit jemandem über das Evangelium redet, oder über Christus und Gott, der Gott noch nicht kennt, wie berauschend das ist. Wie gut sich das anfühlt, weil du fängst an zu reden und du merkst, während du redest, wie sehr du ihn eigentlich liebst. Und wie toll Gott eigentlich ist. Und wie glücklich man eigentlich ist, dass man von neuem geboren ist. Auf einmal ist Gott so real und so klar, weil du dich selber siehst, wie er in deinem Leben ist und wirkt und tut. Aber du gibst Christus demjenigen und in dem Moment bist du selbst gesegnet. Und ich bin immer, egal ob die Leute das gut fanden oder nicht, oder mich ausgelacht haben, ich bin immer von diesem Gespräch weg, unabhängig von der Frucht, die sichtbar war, und ich selber konnte nur loben in meinem Herzen und war glücklich und dankbar. Wir haben so viele Möglichkeiten, unsere Talente zu investieren, und wir müssen. Das ist keine Frage, ob du willst, das ist eine Sache, du musst. Aber ich merke selber, es ist doch entscheidend, dass ich selber ein heiliges und ein frommes Leben führe. Dass ich selber gottesfürchtig lebe und der Liebe wachsen will. Weil ich Jesus nicht geben kann, wenn ich selber nicht Jesus hab. Und ich kann meine Geschwister nicht ignorieren, weil wenn ich es tue, habe ich Gott nicht erkannt. Sagt Johannes. Ich selber muss mich ausstrecken. Und ich selber muss. Und da kann ich euch nicht verantwortlich machen, wenn ich mir es geistlich schlecht geht. Und umgedreht geht es auch nicht. Jesus hat zu jedem von uns persönlich gesagt, hey, nimm dein Kreuz auf dich. Und folg mir nach. Sterb dich selbst, und zwar jeden Tag. Und es ist eine Pflicht. Ich habe zwar immer noch das Recht, und das ist krass, das nicht zu tun. Für mich selbst zu leben, das Vergnügen mehr zu lieben als Gott, mich schöner darzustellen in meinen Augen und in denen, die gleicher Meinung sind wie ich, und mich damit bestätige in meinem Wahn und in meinem Egoismus. Ich habe immer noch das Recht, hart zu werden mit meinem Gewissen und mein Herz zu verschmutzen und zu verunreinigen mit allem. Ich habe immer noch das Recht, die Bibel zuzulassen und nichts Gutes in meinen Gedanken zu holen, sondern nur Zeug von außerhalb. Ich habe das Recht, gottlos zu leben, obwohl ich nie gottlos bin, weil er immer bei mir ist. Bis zu einem gewissen Grad, weil dann kommt seine Liebe und sagt, das Maß ist jetzt voll, mein Schatz. Und dafür bin ich so dankbar. Er lässt nicht zu, dass ich bis in den Abgrund falle. Er lässt nicht zu, dass ich gottlos bleibe. Aber dennoch ist es auch ein Teil von mir. Obwohl ich berufen und erwählt bin und gesegnet bin, muss auch ich mich immer wieder neu ausrichten auf ihn. Und ich merke es an den Früchten. Wenn meine Ehe auf einmal kompliziert wird oder nicht gut läuft, so, dann weiß ich, okay, da bin ich dran schuld. Wenn ich keine Gnade und Barmherzigkeit habe für meine Kinder und gleich losschreie oder überhaupt nicht rede und kommuniziere, sondern nur Gesetze bringe und Regeln, wenn ich herrsche, dann weiß ich, okay, es liegt an mir, ich bin schuld. So, und wenn ich die Gemeinde ignoriere und mir alle Menschen egal sind, weil ich überhaupt keinen Grund mehr habe, Fürbitte zu tun für irgendjemanden. Weil ich habe ja schon genug mit mir zu tun. Also ich merke dann auf immer wieder das Gleiche, ich habe mich entfernt. Wenn mir seine Meinung und sein Wort egal werden und ich die Meinung der Menschen höher achte, dann weiß ich, ich bin falsch. Weil an ihm ist nichts auszusetzen. Er ist allmächtig und er ist allwissend. Das bedeutet, er muss sich nicht verbessern, korrigieren oder entschuldigen oder sich schämen. Er ist in allem gut und da ist kein Schatten. Das ist Gott, dem wir nachfolgen, unser Herr. Und das ist der, wo ich sage, ich bin freiwillig dein Sklave. Und ich liebe das zu sagen, auch in dieser Gesellschaft, dass ich Sklave bin. Das ist nichts Ungerechtes, sondern das ist mein Leben. Und dieses Leben liebe ich. Und dieses Leben achte ich hoch, weil mein Herr, dem ich gehöre, mich gleichermaßen achtet und erhebt. Weil es so ist wie in unserer Ehe. Ich bin das Haupt meiner Frau und das ist so. Warum? Weil Gott es sagt. Ich bin der, der schuldig ist, für sie zu sorgen. Sie zu leiten, den ersten Schritt zu tun, um voranzugehen und zu beweisen, dass es sich lohnt, Gott in dem Bereich zu vertrauen. Ich bin der, der schuldig ist, wenn sie nicht folgt oder sich dreckig macht. Ich bin der, der pflegen muss, der versorgen muss, obwohl ich selbst keine Kraft habe. Ich bin der, der zuerst vergeben muss, auch wenn mir Unrecht angetan ist. Und das bin ich auch dieser Welt schuldig. Hey, wenn wir es noch nicht mal schaffen, unsere Liebsten zu vergeben oder unsere Geschwister zu lieben und uns zu investieren, wie wollen wir es denn mit der Welt machen? Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass den Christen heutzutage die Welt lieber ist, als ihre eigenen Geschwister oder ihre eigenen Familien. Die Liebe erkaltet und das kann man sehen. Und das Vergnügen, die Liebe dazu, wächst auch. Aber das will ich nicht sein. Ich möchte nicht am Ende dastehen vor meinen Herrn und hören, du bist ein böser Knecht, ein untreuer Knecht. Und ich will mich da nicht schämen. Aber ich will mich auch jetzt nicht schämen in meinem Alltag, denn da sind überall Menschen um mich drum, für die ich eingesetzt bin als Mensch. Und wenn es bei einem nur das eine Talent ist, dieser eine kleine Wirkungskreis, die Familie, Freunde und Bekannte und die Gemeinde, dann reicht das aus. Bei anderen, der hat 10 Talente bekommen und muss zu Tausenden reden oder was auch immer und sich investieren. Aber es wird der Tag kommen und die Zeichen sind ganz klar. Es wird der Tag kommen, an dem wir vor Jesus stehen. Und ich möchte da eingehen und mein ewiges Leben feiern, aber ich möchte da nicht nackig stehen wie durchs Feuer. Mit nichts in der Hand. Ich möchte da stehen und sagen, ja, das Leben hier hat sich gelohnt für andere. Weil du im Geringsten treu gewesen bist. Und das ist das, wo wir halt alle früher oder später immer wieder dran scheitern. Das Geringste. Kleinste, das ist das Normalste, das Alltägliche, das ist das, was du nicht beachtest, das, was man nebenbei macht vielleicht. So ein, weißt du, oft warten wir Christen und denken, ja, ich will dienen und ich möchte geben und ich möchte Licht sein und ich möchte Salz sein, so ein, aber wir haben was viel zu Großes im Blick, was nicht dran ist gerade und da ist. So ein, und schätzen dieses Kleine nicht, aber Jesus sagt, wer im Kleinen treu ist, den werde ich über Größeres setzen. Hey, und guck dir deinen Alltag an. Der besteht nur aus Kleinigkeiten. Und da sind so viele kleine Entscheidungen, die ich treffe. Verschwende ich jetzt noch eine Stunde? Oder stehe ich auf und tue was Vernünftiges? Was jemand anderes Segen ist? So ein, weißt du, dieses Alltägliche ist es. Und wie kriege ich das in meinen Blick? Nur wenn ich beständig Christus suche in meinem Alltag, und zwar in jeder Kleinigkeit. Und ich merke das. Es gibt Zeiten, wo ich ihn nicht sehe, aber es gibt auch Zeiten, so, wo ich ihn für jede Kleinigkeit irgendwie danke. Ich kann sein Wirken und sein Tun in jeder Kleinigkeit erkennen. So ein, wo irgendwas klappt und ich sage danke. So ein, wo ich irgendwas habe und glücklich bin. Wo ich sehe, in diesem Moment muss ich mich zu meinem Kind setzen und mit ihr reden. Auf diese Frage muss ich jetzt ein bisschen mehr Zeit nehmen und mich bemühen, dass es versteht. So in diesen Augenblick muss ich nutzen, einfach damit mein Kind gesegnet ist. Und ich sage, ja, ja, und mach mein Ding weiter. So ein, was ist das Geringe und das Kleine, was ausmacht, ob du ein guter Knecht bist oder ein böser. Und ich kenne genug Menschen, und ich habe selbst dazu gehört, so die nur nach großen Dingen träumen und sich selber sehen in der Zukunft. Das sind die Menschen, die nichts machen. So, weil sie das Kleine nicht schätzen und sich darin nicht investieren. So, in dem letzten Jahr waren manchmal Zeiten hier, wo nur inner saß und wo Gott mich auch beschämt hat. So, ne, weil ich eine ganze Predigt vorbereitet habe und mich hier hinsetze und dann sitzt ein oder zwei Leute da, wo ich denke, naja, ich weiß noch nicht mal, ob die das überhaupt interessiert, was ich hier sage. Wo ich dann gesagt habe, okay, lass mal es liegen, so ein, bet mal jetzt, mach Musik und dann essen wir. Aber wo ich beim Predigt vorbereiten einen Text bekommen habe, in meinem Kopf so irgendwie so eine Weisheit, so ein, wenn es dir nicht wert ist, zu einer Person zu predigen, dann bist du es nicht wert, zu tausend zu sprechen. Und da war ich so überzeugt und habe gesagt, ja, das ist krass, das ist mächtig, so, das stimmt, da ist Kraft dahinter. Und ich saß da, ja, und ist doch egal, ob es eine kleine Gemeinde ist, ich werde hier predigen mit der Kraft, die ich nun mal habe, mit den Möglichkeiten. Als ob hier tausend sitzen. Und dann saß ich da und ich spiele das letzte Lied und auf einmal macht's bumm und dieser Satz kommt wieder in meinen Kopf. Und ich bin so beschämt. Und ich singe so beschämt dieses Lied zu Ende, so gedemütigt und so, wo ich merke, ich bin so heuchlerisch. So, ich habe so wenig Liebe. So ein, Gott ist diese eine Person so wertvoll, so dass der das ganze Jahr, obwohl überhaupt kein Geld reinkam, also fast nicht, so ein, wir alles bezahlen konnten. So ein, das war eine übelst krasse Zeit hier. Für uns. Und wir haben echt viel gekämpft. Und ich bin so dankbar, in der Zeit sehen zu dürfen, hey, selbst so ein kleiner Haufen, der so verrückt ist zum Teil. Und auch anstrengend. So ein, selbst ein Ralf. So ein, es ist so krass zu sehen, da wo zwei oder drei sich versammeln, da redet Jesus. Und das tut er. Auch durch die Hässlichen. Auch durch die Dummen. So, und auch durch die Komischen. So, und ja, das sind wir nun mal. In gewissem Maße. Ne, jetzt nicht persönlich nehmen, so, für die da waren. So, aber wir sind einfach und wir sind leicht und ich kann nur sagen, ich danke dir, Jesus, denn er hält, was er verspricht. Wer in mir bleibt, wird Frucht bringen. Denn du bist nicht der Weinstock, du bist nur die Rebe. Du bist an mir angepfropft und du wächst durch mich. Ich gebe dir alles, was du benötigst. Und das, was ich dir nicht gebe, das gibt dir mein Vater. Und er schneidet alles ab, was unnötig Kraft kostet, So ein, wer in mir ist, der bekommt Frucht. Und ich danke mein Jesus, dass ich nicht allein bin mit meinem Talent, aber dass ich auch was empfangen habe, was ich investieren kann. So, weil mein Leben vor ihm war sinnlos. So, war nur auf ich bezogen, war nur Träumerei und Wünscherei und Unzufriedenheit. So, aber mit ihm habe ich eine Aufgabe bekommen, eine Verantwortung. Und das ist der letzte Satz, den ich sage heute. Ist eine Sache, die wir echt nicht vergessen dürfen. So, dass wir nicht für uns da sind, sondern dass jeder von uns eine Verpflichtung hat, den Menschen gegenüber, die um einen sind. Und wenn uns die Menschen scheißegal sind, tja, dann wird Gott jemand anderes schicken, klar. So, aber ich möchte das nie hören von ihm, hey, ich musste andere Leute schicken, weil du, weil es dir egal war. So, und du hast nur Menschen gesehen. Arm und reich, schön und hässlich, dumm und interessant, für dich bereichernd oder für dich nichts bringend. Und die meisten Menschen hast du total übersehen, wenn du durch die Stadt gehst. So, wir sind stellvertretend für Christus hier und wir sollen größere Dinge tun als er, hat er gesagt. Und das heißt, ich möchte sein Herz und seine Augen kriegen und durch die Stadt gehen und die Menschen sehen als Seelen, die Not sind. Ich möchte mit Brüdern und Schwestern, wenn ich zusammen bin, mit ihnen erkennen, dass ich was bekommen habe, was ich geben soll, muss. Dass dann Not ist bei jedem. Ich bin auch in Not übrigens. Und ich brauche euch genauso. Weil ich kein Überflieger bin oder irgendwie geistlicher als irgendjemand. Ich brauche es, um zu wachsen und um stark zu bleiben, um Hoffnung zu kriegen, um Glauben zu bleiben, und mich weiter auszustrecken, zu dienen, brauche ich euch, dass ihr es zulässt, dass Jesus durch euch zu mir spricht. Ja, es ist nicht nur alles Friede und Freude und alles nur Hauptsache, ich bin gerettet und alles gut. Hauptsache, meine Ängste nimmst du und ich habe Vertrauen, bin stark und es funktioniert, was ich mir wünsche. Ja, dieses Talent soll ich nicht für mich investieren, sondern für dich. Oder dieses Pfund. Und das soll ich zu anderen Menschen bringen. Und ob ich da tausche oder ob ich da anlege oder ob ich da irgendwas mache, aber dieses Pfund muss unter die Menschen gebracht werden. Dafür ist es da. Und du bist der vermehrt. Ja, denn dein Wort kommt nicht leer zurück. Und ich bitte dich, dass du mich da weiter erinnerst. Und ich danke dir, dass du mich da demütigst und in Scham bringst, dass du mich auf die Art züchtigst, so dass ich wieder aufstehe und erkenne, dass ich überhaupt nicht sehe gerade oder überhaupt nicht mitbekomme, dass ich mich hingesetzt habe und liegen geblieben bin. Ja, ich danke dir, dass du mich nicht nur gerettet hast, sondern dass du mich rettest. Jeden Tag aufs Neue und mich hältst und ja, du nicht zu viel von mir verlangst. Du kennst mein Herz. Und ich danke dir, dass ich jetzt ein Leben führen darf ohne Scham. Ja, dass ich mich nicht schämen muss. Und wenn ich es tue, dann, dass ich sofort zu dir kommen kann und Buße tun kann und Vergebung erfangen, sodass die Scham wieder weg ist. Ja. Bitte mach du Türen auf. So dass wir ein Licht sind in dieser Dunkelheit hier. Dass wir Worte haben und die richtige Energie, so dass unsere Worte Salz sind und Leben spenden. Ja, nicht nur schmecken, sondern den Tod aufhalten. Ja, bitte benutzt du uns, damit Menschen damit es Menschen besser geht. Ich will nicht ein Fluch, sondern ein Segen sein. So, bitte. Gib uns Kraft, bis du kommst und uns nach Hause nimmst. Herr, in der Liebe möchte ich wachsen. Zu dir, zu meinem Nächsten und auch in der heiligen Liebe zu mir selbst, ja, dass ich mir nicht scheißegal bin und alles wegschmeiße. Amen.